Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu diesem nachrichtlichen, politikorientierten, Hardcore-Podcast-Format.
Ja, pass auf, und ganz kurz, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nein, an dieser Stelle keine kleine Unterbrechung. Sie können dann nachher selber abstimmen. Wir haben eben überlegt, mit welchem Thema fangen wir an. Der Kollege Blome fängt jetzt an und hat angefangen und will anfangen mit Frau Faeser und ihrem gescheiterten Verbot des Kompaktmagazins. Ich wollte anfangen mit dem... mit der Nachricht, dass das Miniaturwunderland in Hamburg zur beliebtesten Sehenswürdigkeit Deutschlands gewählt worden ist und wollte daraus eine feuilletonistische Ableitung zum Zustand Deutschlands machen. Das machen wir auch. Die Frage war nur, womit fangen wir an? Ich habe gesagt, unsere Hörerinnen und Hörer interessieren sich.
Ich habe eine Lösung. Die Hörerinnen und Hörer rufen jetzt an. Wir schauen uns das ein bisschen an und dann entscheidet die Mehrheit. Also rufen Sie jetzt an. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben. Die Mehrheit hat entschieden, ich bin die Mehrheit und die Kollegin in der Redaktion, Lorraine, die nämlich immer alles weiß und vor allen Dingen besser weiß. Und das ist gut so. Und darum fangen wir jetzt damit an, was ich will, mit Frau Faeser. Punkt. Ja. Jetzt mal Schnabel, wir müssen mal anfangen, weil sonst ist die Introduktion zu lang.
Wir sind nämlich nicht hier, die Demokratie zu praktizieren, sondern um sie zu verteidigen.
Wir mussten das Dorf niederbrennen, um es zu befreien. Ganz dieses im Vietnamkrieg.
Genau. Sehr schön.
Also bitte, Herr Blome. Frau Faeser, man sagen, auf den ersten Blick hat auch weite Teile des Rechtsstaats gebrandrodet bei dem Versuch, das Kompaktmagazin, dieses rechtsextreme Drecksblatt, zu verbieten und hat jetzt von einem Gericht einstweilig in einem vorläufigen Spruch eine Klatsche kassiert des Inhalts der Eingriff in die Pressefreiheit, die das Verbieten eines Presseorgans natürlich bedeutet, ist unverhältnismäßig, zumindest daran gemessen, wie ausführlich und überzeugend die Verfassungsfeindlichkeit dieses Magazins belegt war.
Ja, gut.
An vielen anderen Punkten sollte man vielleicht hinzufügen, hat Frau Faeser übrigens in ihrer Argumentation Recht bekommen von diesem Gericht. Und der andere Punkt ist auch nicht verworfen, er ist nur für das Gericht nicht schnell genug klärbar gewesen, weshalb sie in einem Zuge von im Zweifel für den Angeklagten, also für das Kompaktmagazin gesagt haben, na dann dürft ihr bis zur Hauptverfahren noch weiter erscheinen.
Es ist ein
das meiner Meinung nach,
das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen kompliziert. Deshalb haben Sie sich natürlich auch den komplizierteren Teil gespart, nämlich die Frage, wie konnte Frau Faeser eigentlich als Bundesinnenministerin so etwas verbieten, wenn sozusagen die Frage des Presserechts und was man da machen kann, was man da nicht machen kann, Ländersache ist. Das hat sie einfach gemacht, indem sie über das Vereinsrecht gekommen ist. Egal.
Das übrigens hat das Gericht für okay befunden.
Und das halte ich übrigens auch für ein echtes Problem an diesem Urteil, aber da sind wir jetzt schon sozusagen in den Details, denn in Wahrheit hat sie da eine Bresche geschlagen und gegen die Pressefreiheit und das kann dann in anderen Regierungskonstellationen leider auch ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Aber völlig egal, Tatsache ist einfach, hier ging es um den Kampf gegen Rechts. Ja, der Kampf gegen Rechts sollte hier geführt werden mit den Mitteln des Rechtsstaates und dann stellt sich raus, so sind die Mittel des Rechtsstaats aber nicht gedacht. Und der Kampf gegen Rechts ist vielleicht auch in dieser Form gar nicht die Aufgabe der Innenministerin, die nämlich hier nicht im Wahlkampf ist und hier auch nicht auf einer Demo ist und ein Plakat hochhalten soll, sondern die gucken soll, dass hier sozusagen die demokratischen und vom Grundgesetz vorgesehenen Verfahren auch eingehalten werden und der Geist des Grundgesetzes nicht verletzt wird. Und das ist leider total schief gelaufen. Und das nützt am Schluss nur den Rechten. Denn raten Sie mal, die jubeln und können sich gar nicht genug freuen darüber.
Ja, die AfD und manche andere, die werden jetzt ein Gläschen Krimsekt geköpft haben, keine Frage. Das ist ärgerlich und das hat sie sich auch zuzuschreiben, ja. Aber für die Einordnung ihrer politischen Fehlleistungen ist das ja keine Kategorie, ob sich die AfD nun freut oder nicht, ist mir doch egal, ehrlich gesagt. Also, die hätten sich übrigens, wenn sie verloren hätten, vor Gericht auch gefreut, weil dann hätten sie weiter ihre Opfererzählung spinnen können. Aber sei es mal dahingestellt, die Frage ist, dass Frau Faeser hat da was versucht, anders kann man es nicht nennen. Und war dieser Versuch strafbar, weil er, also politisch strafbar und wäre besser unterblieben, weil es klar absehbar war, dass das vor den Baum geht. Wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, müsste die Frau eigentlich zurücktreten.
Tun Sie das? Ich finde, nein. Ganz so klar ist es natürlich nicht, das wissen Sie ja auch, sonst hätten Sie das jetzt ja so nicht polemisch sozusagen oder milde polemisch schon vorher zugespitzt. Denn diese Form von Sicherheit gibt es natürlich nicht. Man weiß natürlich nie, ob es ganz sicherlich vor Gericht dann durchgeht, denn wie man ja weiß, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber wenn Sie gegen die Pressefreiheit vorgehen, und das ist ja hier gemacht worden, also gegen eins der höchsten Güter, die wir überhaupt haben in unserem System und womit wir uns ja auch unterscheiden von den ganzen bösen anderen Ländern, gegen die wir uns jetzt hier so positionieren, Russland, China, der Iran und so, die haben nämlich alle gar keine Pressefreiheit. Das heißt, wenn wir bei uns die Pressefreiheit einschränken, muss sich die einschränkende Stelle des Staates seiner Sache, ihrer Sache schon sehr, 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 sehr sicher sein. Und das war man hier von vornherein nicht und das wusste man auch von vornherein. Und ich erinnere Sie daran, lieber Herr Kollege, als dieses Verbot kam, haben wir beiden hier in unserer kleinen Sendung gezögert, uns damit zu beschäftigen, weil wir ehrlich gesagt so klug waren zu sagen, so ganz haben wir das noch nicht richtig verstanden, was da eigentlich passiert ist und wir kennen dieses Heft auch gar nicht. Und erst im Nachhinein haben wir dann gelesen und die ganzen Analysen gelesen, ich jedenfalls, und habe gemerkt, wow, dieses Verbot steht aber auf ganz, ganz, ganz dünnen Beinchen.
Ja, man war sich nicht sicher, ob die Vorwürfe, die Beleglage ausreichen würde, so einen tiefen Eingriff in die Pressefreiheit zu rechtfertigen. Vollkommen d'accord, da war ich auch skeptisch und habe mich auch gefragt, muss das sein, also bringt das was? Etwas grundsätzlicher finde ich es aber schon richtig und interessant, was sie da gemacht hat. Denn wenn Sie eben sagten, der Kampf gegen rechts gehört nicht zu den Aufgaben des Staates, dann würde ich ernsthaft widersprechen. Insbesondere dann, wenn von rechts bzw. rechtsaußen und rechtsextrem eine echte, ernsthafte Bedrohung für diesen Staat, wie er nur einmal verfasst ist, nämlich demokratisch, pluralistisch, mitsamt Pressefreiheit, ausgeht. Also der Staat darf durchaus am Kampf gegen Rechtsextremismus teilnehmen. Das tut er übrigens auch die ganze Zeit mit Hilfe seiner Geheimdienste, des Verfassungsschutzes, der Polizei, whatever.
Nein,
also Moment. Es ist ein wichtiger Punkt. Wenn das jetzt ein Teil der Rolle des Staates ist, dann kommt er offenkundig ab und zu in einen Bereich, wo nicht mehr ganz klar ist, ob er bis hierhin gehen darf, ob er schon zu weit gegangen ist in diesem Kampf oder eben nicht. Was macht er dann? Muss er dann alles sein lassen, von dem er nicht ganz sicher sein kann, dass es auch vor Gericht Bestand hat?
Als ich eben gesagt habe, Kampf gegen rechts, habe ich das als emblematischen, symbolischen Begriff genommen, um zu sagen, dass es nicht die Aufgabe des Staates ist, proklamatorische Zeichen zu setzen. Natürlich ist der Kampf gegen rechts in dem Sinne Aufgabe des Staates, dass es um die Einhaltung der Gesetze und um die Einhaltung des Geistes des Grundgesetzes geht, schon klar. Das ist mir schon klar. Aber ich sage nochmal, Frau Faeser ist keine Kindergärtnerin, die in Wuppertal ein Schild hochhält auf einer Demo gegen rechts und dann nach Hause geht und sagt so, Mensch, heute habe ich mal im Kampf gegen rechts ein echtes Zeichen gesetzt. Das ist dezidiert nicht ihre Rolle. So hat sie sich aber verhalten mit diesem handwerklich schlecht gemachten Gesetz. Und was mich langsam echt ärgert, ist, dass diese Regierung, hinter der ich ja irgendwie stehen müsste, weil sie ja irgendwie so eine Art sozialdemokratisch-liberale Regierung ist, handwerklich immer so schlecht arbeitet. Genauso wie die Grünen dieses Heizungsgesetz versemmelt haben und damit dem Kampf gegen die Klimakatastrophe ehrlich gesagt einen Bärendienst erwiesen haben, hat jetzt Frau Faeser mit diesem schlecht gemachten Verbot dieses Kompaktmagazins dem Kampf gegen rechts einen Bärendienst erwiesen. Und zwar warum?
Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Der Vergleich ist erlaubt, weil es schlechtes politisches Handwerk ist. Ich sag's mal ganz deutlich, das wäre Frau Merkel nicht passiert. Frau Merkel hätte beides nicht gemacht, weil sie eine bessere politische Handwerkerin war als diese Leute, die tolle Überzeugungen haben und dann ein um alles mal das andere Mal scheitern.
Nein, das ist handwerklich schlecht gemacht.
Ich habe Frau Merkel
verteidigt. Ja, darum fehlen mir jetzt auch die Worte. Angela, hörst du das? Er lobt dich. Er liebt dich doch. Ich habe immer gesagt, dass sie sich lieben. Aber gut. Handwerklich schlecht gemacht war das Heizungsgesetz, weil es nicht funktioniert hat. Es hat eine Regelung versucht und konnte die Lage nicht regeln, sondern hat sie sogar noch kompliziert bzw. so in sich verkantet, dass dann echt Explosionsgefahr bestand. Hier hat die Bundesregierung etwas versucht in der Preisklasse von, lass uns mal probieren, den Haushalt mit Hilfe einer bestimmten Schuldenkonstruktion hinzukriegen innerhalb der Schuldenbremse. Und dann festgestellt, nein, diese Umbuchung, die wird vom Verfassungsgericht verworfen. Da hatten viele Juristen, Experten damals gesagt, das kann man gerade versuchen, das könnte schon klappen, ist schon okay. Einzelne andere hatten gesagt, nee, lass mal, das ist definitiv verfassungswidrig. Und so kam es, das Urteil hat es dann so gesprochen. Und das ist der vergleichbare Fall. zu dem Kompaktverbot, da hat man etwas versucht. Und auf den Punkt will ich ja hinaus. Darf der Staat versuchen, meinetwegen sogar mit Trial and Error, die Grenzen dessen, was er im Kampf gegen Rechtsextremismus macht, neu zu vermessen, wenn sich halt auch der Rechtsextremismus und seine Bedrohung verändert? Und jetzt mal eine Antwort auf die Frage. Das interessiert mich nämlich wirklich. Sie haben die Frage vergessen.
Nein, ich habe die Frage nicht vergessen. Ich denke nur tatsächlich manchmal ein bisschen nach, bevor ich gleich lossabbele. Ich finde, dass der Staat das tun sollte. Ich finde aber, dass das Verbot das falsche Mittel ist. Das ist meine Meinung. Ich merke, dass ich bei vielen Themen, ist ja auch interessant, man lernt sich ja auch im Laufe seines Lebens kennen. Ein bisschen, ich jedenfalls. Und ich habe es bei Corona gemerkt, ich merke es jetzt bei diesen Themen schon wieder. Ich halte das Verbot grundsätzlich für ein eher fragwürdiges Mittel der Gesellschaftspolitik, weil ich glaube, und zwar gar nicht so sehr aus irgendwelchen ideologischen Gründen, sondern weil ich glaube, es funktioniert meistens irgendwie nicht so gut und hat irgendwie gegenteilige Effekte. Ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung, ja. Steuern, erklären, manchmal Grenzen setzen und so. Verbieten eher nein, weil es klappt nicht so. Und wenn man mal verbietet, dann nur im Ausnahmefall und dann muss es auch echt ziehen und dann muss es rocken und dann muss es auch klappen. Das hat hier halt nicht geklappt. So, ganz kurz.
Oh Mann, Augstein, jetzt greifen Sie wirklich ganz tief in die Harfe. Die Vorstellung, ich wäre das Kind von Frau Faeser und Frau Faeser würde mich erziehen mit Hilfe von Verboten, das ist wirklich hart.
Das macht Ihnen jetzt auch Angst,
das,
oder?
Das macht mir wirklich Angst, weil natürlich ist es echt schwer, diese Frau zu verteidigen, ja, was ich jetzt mal tue, denn in Wahrheit ist sie genauso fehl am Platze, wie Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin fehl am Platze war. Sie hat ja gerade erst noch einen Rüffel bekommen, dieses Mal vom FDP, nicht Verteidigungsminister, vom FDP-Justizminister Buschmann, dass ihr Faesersches Gesetz für den Einbruch in die Privatsphäre zum Ausspähen mutmaßlich verfassungsfeindlicher Ansinnen und Anliegen, Vorhaben, auch über die Grenze hinausgeht. Das ist im vorpolitischen, vorgesetzlichen Raum passiert. Das ist auch gut so. Da tauschen sich jetzt unterschiedliche politische Meinungen aus und versuchen, das richtige Maß zu finden. So muss es ja auch sein.
Ich bin aber jetzt froh, dass wir einen FDP-Justizminister haben. Ich würde das an dieser Stelle gerne mal sagen.
Nein, der macht das auch nicht schlecht.
Denn das ist einer der wenigen Leute, die hier noch so ein bisschen Maß und Mitte halten und nicht irgendwie so denken, der gute Zweck heiligt jedes Mittel.
Aber mich interessiert die andere Frage, die Sie eben doch nicht beantwortet haben. Ein letzter Versuch. Unabhängig von Frau Faesers individuellen politischen Qualitäten. Sie hat ein Verbot ausgesprochen und war sich wahrscheinlich auch selber nicht komplett sicher, ob das A, die richtige Grundlage ist, auf der sie das tut, und B, ob sie nicht im Sinne der Verhältnismäßigkeit vielleicht auch einen Tick zu weit geht. Nehmen wir mal an, sie war wirklich überzeugt, das ist okay. Dann finde ich, dann muss man sie das probieren lassen. Und wenn sie vom Gericht eingefangen wird, zeigt es ja nur, dass der Rechtsstaat funktioniert. Also mindestens das lernt man ja bei der Veranstaltung. Und noch einmal, wenn sie das nicht darf, bleibt der Kampf gegen Rechtsextremismus, gegen einen sich permanent verändernden und auch, wie soll man sagen, variierenden Rechtsextremismus, der tausend neue Taktiken ausprobiert, immer statisch derselbe. Ist das wirklich richtig?
Aber ich verstehe Sie nicht, ich habe doch eben schon gesagt, nein, natürlich müssen wir den Kampf gegen Rechtsextremismus, die martialische Rhetorik geht mir schon auf die Nerven, ich würde eher sagen, die Auseinandersetzung um demokratische Werte und in der Diskussion führen und nicht im Verbot. Außerdem, ehrlich gesagt, sie verniedlichen es auch. Die haben da ja massive Polizeieinsätze gemacht irgendwie. Die haben den Typen da quasi nicht morgens um 5 aus dem Bett geholt, irgendwie so quasi mit so SRK-Klamotten. Es ist dann schon auch nochmal ein bisschen, sie tun jetzt so, ja klar, hey, das ist so eine juristische Auseinandersetzung und so. Sowas läuft in der Realität, ehrlich gesagt, einfach mit massiver Polizeipräsenz und das gehört sich irgendwie nicht. Denn am Schluss geht es hier um die Freiheit der Presse. Und die Freiheit der Meinung, bekanntlicherweise, ist auch gerade die Freiheit der anderen Meinung.
Es geht um die Meinungsfreiheit, denn als Presseerzeugnis würde ich Kompakt wirklich nicht sehen. Das hat nichts mit Presse zu tun.
Das ist jetzt Geschmackssache.
Nee, das ist keine Geschmackssache. Es geht jetzt hier auch um die Begriffsschaft.
Es sind gedruckte Worte, die Sie irgendwie kaufen können. Also ist es einfach ein Presseerzeugnis. Ja, das
hören Sie doch aber die Bedienungsanleitung einer Waschmaschine ist auch keine Presse. Und auch Buchstaben. Was soll denn das? Nein, es geht schon darum.
Sie wissen schon, dass es auch viele Leute gibt, die die Zeitung, für die Sie mal gearbeitet haben, mit den großen Buchstaben, auch nicht für Presse halten. Also Sie merken, das ist ein weites Feld. Da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht zum Spielen drauf begeben.
Wir haben aber keine Bedienungsleitung, zumindest nicht von Waschmaschinen.
Aber für Toaster. So, Blome, genug jetzt mit Frau Faeser und Kompakt. Lassen Sie uns mal über wirklich wichtige Sachen reden, weil es passiert auf der Welt ja ehrlich gesagt im Moment eine Menge. Das, was mich in der letzten Woche oder in den letzten Tagen am meisten schockiert hat, ist die Sorglosigkeit und die Schnelligkeit, mit der ein Thema plötzlich abgehandelt wird, über das wir hier in den letzten 2 Jahren sehr ernsthaft und sehr gründlich nachgedacht und geredet haben und abgewogen haben, nämlich die Frage, dürfen, sollen deutsche Waffen auf russischem Boden eingesetzt werden im Kampf zwischen Russland und der Ukraine. Und bisher war der Bundeskanzler, bisher, das heißt noch im Mai diesen Jahres, also vor 2, 3 Monaten, war der Bundeskanzler der Meinung, nein, auf gar keinen Fall. Diese Waffen dienen der Verteidigung der Ukraine, aber sie werden nicht auf russischem Boden eingesetzt. Und jetzt, schwupp, greift die Ukraine Russland direkt an, marschiert quasi in Russland ein, Kursk, 30 Kilometer ins Umland, deutsche Waffen sind dabei, deutsche Panzer rollen in Moskau, noch nicht, aber in Russland ein und alle sagen, ja klar, logisch, aber gar kein Problem, macht doch nichts, völlig richtig, deren Recht und so. Dann denke ich, wow, das ging aber sehr, sehr schnell.
Aber die letzten 2 Jahre haben sie schon unter dem Stein zugebracht. Also wenn Ihnen jetzt auffällt, der Bundeskanzler verändert seine Meinung bei der einzelnen größeren oder kleineren Fragen der Belieferung und Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte. Das hat er von Anfang an getan. Schluss sollte sein, wenn Sie sich erinnern, bei 5000 Helmen. Dann sollte Schluss sein, ja, bei so schultergestützten Flugabwehrwaffen, ja, das aber das noch und dann aber nichts mehr. Und dann sind wir Schritt um Schritt um Schritt weitergegangen. Das können Sie beklagen als Eskalation und wir kommen da nie wieder raus. Und Sie haben hier x-mal das Bild von dem Ärmel, das in die Maschine reingezogen wird. Und die Maschine arbeitet immer weiter und am Ende ist der Arm drin oder der ganze Mensch gebracht. Aber dass er, der Bundeskanzler, wie ich finde, manchmal ein bisschen spät, oft manchmal auch ein bisschen zu spät, aber immer wieder seine Meinung, seine Haltung, meinetwegen sogar in Absprache mit den USA, angepasst hat an eine veränderte Lage dort vor Ort im Grenzgebiet Ukraine-Russland und der Kriegsführung dort, ist doch selbstverständlich. Sie können doch mit den Kriterien und Maßstäben von vor 2,5 Jahren nicht heute die Lage beurteilen.
Aber offenbar nicht mal mit denen von vor 2,5 Monaten, das sage ich ja gerade. Sie sagen veränderte Lage. Das Problem ist wohl, ehrlich gesagt, hat sich da überhaupt gar nichts verändert. Und
doch.
Das ist doch, nein, und das ist doch in Wahrheit Ihr Problem. Und auch das des Kanzlers, nämlich dass die Rechnung des Westens, Russland irgendwie zu besiegen, wobei immer noch keiner genau weiß, was das eigentlich heißt, weil man drückt sich ja um die Definition der Begriffe dann immer rum. Was heißt eigentlich, Russland darf den Krieg nicht gewinnen, Russland muss ihn verlieren. Also keiner weiß genau, was damit gemeint ist. Und weil keiner genau weiß, was damit gemeint ist, ist natürlich auch schwer festzustellen, kommen wir dem Ziel eigentlich näher oder nicht. Es hat sich original in den letzten 3 Monaten gar nichts verändert. Nur, dass die Ukrainer plötzlich einfach beschlossen haben, wir marschieren jetzt in Russland ein. Und das wusste ja vorher auch gar keiner. Die haben das ja vorher auch nicht abgesprochen. Und jetzt lese ich in deutschen Zeitungen, gerne, Herr Blum, Sie wollen was sagen?
Ja, wenn wir jetzt ein Fernsehformat wären, dann könnte ich, hätte man sehen können, dass ich dem Kollegen Augstein ein Stoppzeichen gezeigt habe. Ein T. Nicht wie T-34, T-64 oder T, habe ich vergessen, der russischen Bauart von Panzern, sondern T wie Stopp. Weil er 2 Dinge mal wieder miteinander verwechselt hat oder vermengt hat. Erstens, was hat sich da verändert? 2 Dinge haben sich verändert. Und darauf reagiert jetzt diese Offensive der Ukraine, glaube ich. Erstens, die russischen Streitkräfte sind langsam, ungeheuer verlustreich. Es sind aber ja nur russische Menschen, denkt sich der Herr Putin. Insofern kann ich die ja opfern. Kommen die im Osten der Ukraine Schritt um Schritt voran. Dieses Momentum, das seit einigen Wochen, vielleicht sogar Monaten, quasi für den russischen Angriff spricht und seinen Erfolg, hat die Ukraine mit dieser Gegenoffensive gebrochen. Das war das erste Ziel der Übung. Und das zweite Ziel ist, glaube ich, oder die zweite Veränderung, auf die dann diese ukrainische Offensive antwortet, ist die Wahrnehmung, auch auf ukrainischer Seite, ewig wird dieser Krieg nicht weitergehen. Irgendwann schwindet die Unterstützung, vielleicht schon im November, wenn Donald Trump in den USA gewählt wird, für die ukrainische Ausrüstung und Unterstützung. Ewig können das auch nicht Deutschland und andere westeuropäischen Länder durchhalten. Also, wir müssen uns stärker als zuvor auf den Moment vorbereiten, wo es in Verhandlungen geht. Und für diese Verhandlungen ist russisches Territorium aus Sicht der Ukraine, ausdrücklich dazu gesagt, aus Sicht der Ukraine ein legitimes Verhandlungsmittel. Ein Chip, den man nachher hat, um zu tauschen, um seine eigene Verhandlungsposition zu stärken etc. Diese beiden Veränderungen, wie beschrieben, haben diese Offensive ausgelöst.
Mann, Herr Blome, Ich verstehe von militärischen Fragen ehrlich gesagt nichts, nichts, nichts. Und ich interessiere mich auch gar nicht so dafür. Ich beobachte doch nur, wie auch in vielen anderen Bereichen, hier die gesellschaftliche Debatte. Und ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Kolleginnen und Kollegen in den Zeitungen und Internetredaktionen und beim Fernsehen sich große Mühe gegeben haben, zusammen mit der Regierung genau zu erklären, warum deutsche Waffen auf russischem Gebiet nicht eingesetzt werden sollen. Da waren die historischen Gründe, dass wir da ja schon mal waren im Unternehmen Barbarossa und das ist für beide Seiten ja nicht so gut gelaufen. Da sind die gegenwärtigen Gründe, weil man sagt, Putin könne dann eskalieren, der Atomkrieg, vielleicht der Dritte Weltkrieg droht. Das waren auch Sachen, Argumente, mit denen Joe Biden, der amerikanische Präsident, den Einsatz von US-Waffen auf russischem Gebiet lange Zeit untersagt hat. Dann kam die Schlacht um Charkiw, ich erinnere Sie daran, wo man festgestellt hat, von russischer Seite, direkt von russischem Boden aus, wird eine ukrainische Stadt angegriffen, Zivilisten kommen ums Leben. Die Ukrainer können sich nicht richtig verteidigen, weil sie ja auf russisches Territorium nicht angreifen dürfen. Also haben die Amerikaner begrenzte Freigabe erteilt für einige Waffen, Einsatz auf russischem Gebiet, damit sich die Ukrainer gegen diesen Angriff auf Charkiw wehren können. Da sind die Deutschen nachgezogen, haben gesagt, okay, die Amerikaner machen das, machen wir auch. Begrenzt auf den Fall Charkiw. Punkt. Absatz. Dann erfahren wir aus den Meldungen, dass die Ukrainer bei Kursk die russische Grenze überquert haben und da irgendwie 30 Kilometer einmarschiert sind. Vorher wusste niemand davon. Das hier ist nicht die unmittelbare Verteidigung einer Stadt, sondern das ist jetzt ein militärischer Schritt in einem Krieg. Hier geht es nicht um die Aufhebung einer akuten Notlage, sondern das hier ist ganz normale, keine Ahnung, strategische Kriegsführung. Und was mich wundert, und darauf sind, vielleicht interessiert Sie das nicht, mich aber, alle sagen, ja, wieso, ist das völlig normal? Das ist vollkommen normaler Vorgang. Wir liefern die Waffen, was sie damit machen, ist völlig egal. Völkerrechtlich ist das übrigens alles total okay. Und so wie ich sage, Leute, verarscht ihr uns jetzt eigentlich vollkommen? Weil vor 2 Monaten habt ihr uns noch genau erklärt, warum das nicht sein darf, wovon ihr jetzt genau die gleichen Leute sagen, wieso, völlig normaler Vorgang, ich verstehe ihn gar nicht. Können wir mal einen Kaffee bestellen? Was läuft eigentlich im Fernsehen heute Abend? Darüber müssen wir doch gar nicht reden, interessiert uns gar nicht. Und das ärgert mich irre. Ihnen ist das aber irgendwie egal.
Zum einen habe ich nicht zu denen gehört, die gesagt hätten, deutsche Waffen, Waffen aus deutscher Produktion, muss man vielleicht ein bisschen genauer sagen, aber ist ja politisch vielleicht dann aus Sicht von Wladimir Putin dasselbe, dürften nie und nimmer in diesem grenznahen Gebiet eingesetzt werden. Die Position hatte ich nie, denn man hat ja gesehen, dass sich Wladimir Putin diese Position, die andere Länder hatten und zum Teil eben auch die Bundesregierung eine Zeit lang hatte, zunutze gemacht hat. Er hat eine, wie Sie so schön sagten, es sind auch Zivilisten zu Schaden gekommen, sehr witzig. In Charkiw sind systematisch zivile Ziele beschossen worden, um die Bevölkerung so zu terrorisieren, dass sie diese zweitgrößte, glaube ich, Stadt der Ukraine fluchtartig verlässt. Es ist systematisch aus dem grenznahen Gebiet die Energieinfrastruktur, also die Kraftwerke, die im Winter da heizen sollen, kaputtgeschossen worden, damit im Winter möglichst Millionen Ukrainer gen Westen fliehen müssen. Also, da gab es schon, wie ich fand, neu hinzugetretene militärische Gründe, im grenznahen Gebiet auch zuschlagen zu dürfen, auch auf russischem Gebiet. Und das scheint mir hier nur die logische Fortsetzung. Und ja, das ist eine Eskalation. Dieser Krieg geht immer weiter und er wird immer schlimmer. Das ist doch, ja, das stimmt. Es ist halt nur die Frage, wer könnte ihn beenden und zu welchem Preis. Denn dass so ein Krieg eskaliert, finde ich vergleichsweise normal. Der entscheidende Punkt ist, warum hört Wladimir Putin nicht auf?
Weil er ganz offensichtlich nicht aufhören möchte, Herr Blome, sonst hätte er den Krieg ja auch offensichtlich nicht angefangen. Das ist so eine komische, so. Wie gesagt, Ihre Sandkastenlogik führt nirgendwo hin. Aber lassen Sie uns jetzt nicht versuchen, wieder in die verworfene Psyche von Putin einzusteigen. Was ich spannend finde, ist, dass der Einsatz von deutschen Waffen auf russischem Boden wird eine unerwartete Wirkung erfahren. Sozusagen diese Waffen werden nämlich nicht nur Herrn Putin schaden, sondern sie werden auch Schaden einrichten im innenpolitischen deutschen Gefüge. Ich bin absolut sicher, dass diese Vorgänge jetzt die Wahlaussichten der AfD und der Wagenknecht-Partei bei den kommenden, unmittelbar bevorstehenden Wahlen in den sogenannten neuen Bundesländern beeinflussen und verbessern werden. Und das Perverse und Merkwürdige, Kuriose wird sein, wenn sie dann dort im Osten 30, 35, 40% der Wahlbevölkerung haben, die ganz klar sagen, wir wollen diesen Krieg, so wie er jetzt geführt wird, mit deutscher Beteiligung in der Ukraine nicht. Wir wollen, dass das Geld daraus gezogen wird, dass die Waffen daraus gezogen werden, dass diese Unterstützung zurückgefahren wird. Dann wird auch die Bundespolitik, ehrlich gesagt, daran gar nicht so ohne weiteres vorbeikommen. Und dann werden sie merken, dass sozusagen der Osten, der vielgescholtene, demütige, sich unterworfen fühlende Osten, plötzlich eine ganz unerwartete Auswirkung hat auf deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Das wird eine schräge Erfahrung werden für Leute wie Sie und mich.
Naja, als Prognose würde ich sogar sagen, könnten Sie recht haben, dass ein entsprechendes Wahlergebnis für BSW und AfD, die ganz stark mit diesem Krieg- und Frieden-Argument hantieren, durchaus auch Folgen für die Bundespolitik haben könnte oder zumindest für den Kurs der Bundesregierung, ja. Gleichzeitig fände ich es erbärmlich, wenn es der Fall wäre. Als Prognose, wie gesagt, als Vorausschau teile ich das, also halte das für durchaus auch möglich. Und gleichzeitig fände ich es erbärmlich, wenn ein paar hunderttausend, Entschuldigung, Landtagswähler, und um mehr reden wir dann nicht, selbst wenn die AfD 30% macht, sind das bei einer normalen Wahlbeteiligung ungefähr 300.000 Stimmen. Also ein paar hunderttausend Stimmen, die meinetwegen von dieser Kriegsfrage in die eine oder andere Richtung getriggert werden, sollen dann für 84 Millionen Deutsche die Außenpolitik bestimmen. Das fände ich jetzt ein bisschen, also wir sparen uns alle weiteren Bilder. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Und vor allen Dingen, glaube ich, hat es auch nicht so rasend viel mit der Frage zu tun, deutsche Waffen oder in Moskau und irgendwelchen großen historischen, moralischen Vorbehalten. Da geht es um ganz klare Geldfragen. Das Argument der BSW, des BSW und der AfD lautet ja nicht, der Krieg ist nichts Gutes, lass uns das mit dem Krieg sein und wir machen in unser Parteizeichen jetzt eine blaue Taube. Das Argument ist, da gehen 20 Milliarden Euro hin und die wollen wir haben. Wir wollen nicht, dass die Ukrainer von unseren 20 Milliarden irgendetwas haben. Wir wollen auch keine Flüchtlinge haben. Und die sollen sich gehackt legen oder sonst irgendwo anders hingehen. Wir wollen das Geld bei uns behalten. Deutsches Geld für Deutsche. Das ist die Linie der AfD und der BSW. Und ich kann nur hoffen, dass das nicht prägend für die Bundesregierung wird.
Ich finde es schade, dass bei dieser Ukraine-Kriegsfrage es eigentlich gar keine Partei gibt, die man als halbwegs normaler Mensch wählen kann, die dann eine andere Meinung hat als eben die Regierung und die CDU und alle anderen Parteien und so. Weil wenn Sie sozusagen so diesen Konflikt so einschätzen wie ich und das so sehen wie ich und jetzt aber zufälligerweise weder Wagenknecht noch AfD wählen können, sind Sie bei dem Thema politisch echt heimatlos. Mal, das finde ich ein echtes Problem, aber das ist jetzt nur mal
nebenbei. Für eine Landtagswahl in Thüringen finde ich das jetzt nicht so rasend schlimm. Und das hat nichts mit Thüringen zu tun, sondern mit dem ersten Wort Landtagswahl. Oder was wollen Sie ganz genau machen als Ministerpräsident von Thüringen, wenn Sie dann gewählt sind? Ja, Sie ziehen alle Thüringer aus der Bundeswehr ab?
Pass auf, ja.
Oder ziehen die Schrauben aus dem Panzer raus, der geliefert werden soll, die in Thüringen gefertigt worden
Sarah
sind?
Wagner,
das ist doch ein Witz.
Hat doch schon gesagt, keine amerikanischen Waffen in Thüringen.
Aber was wäre Thüringen ohne McDonald? An der Autobahn.
Sehr witzig. Sie finden das ungehörig, dass Sie da Wahlkampf machen mit dem Thema, aber es ist halt Politik und es interessiert die Leute und es wird Wirkung haben. Und was ich interessant finde und eben auch traurig finde, ist, dass ganz kurz ein bisschen Weiterung eben nochmal des Themas mit dem Osten, der sich immer so abgehängt fühlt und entmachtet und keiner hört auf ihn und so. Und nach diesen Wahlen wird man auf den Osten wieder sehr achten und auch sehr, sehr auf ihn hören, denn das werden Hammerwahlen werden und es wird sozusagen den westlichen Eliten, Entschuldigung, wie eine Bratpfanne um die Ohren fliegen, weil man sich irgendwie mit dem Wahlergebnis ja wird arrangieren müssen. Auch wenn
natürlich. Und man wird sich noch einmal unfassbar ausführlich mit der Frage beschäftigen, wie es zu 30% möglicherweise für die AfD und 15-20% für eine frisch gegründete linkspopulistische Partei kommen konnten. Also Populismus ist fast mehrheitsfähig, wenn man ihn nur als Populismus betrachtet, in drei oder zumindest zunächst einmal zwei ostdeutschen Bundesländern am 1. September. Und warum ist das so?
Und es wirkt
da
laufen ja schon.
Die Diskussion läuft ja jetzt.
Und es wirkt
bereits.
Ja schon, es wirkt ja schon. Der brandenburgische Ministerpräsident und der sächsische Ministerpräsident und der Kandidat der CDU in Thüringen sind ja schon eingestiegen auf das Thema mit der Ukraine und haben gesagt, ja, Diplomatie ist natürlich total wichtig und so. Alleine zu sagen heutzutage in unserem öffentlichen Kontext, natürlich spielt Diplomatie auch eine wichtige Rolle in dem Konflikt, ist ja, da gehen Sie ja schon raus, da sind Sie ja fast schon so eine Art außenpolitischer Querdenker. Das wissen Sie auch. für die Leute bei Spiegel Online oder für Roderich Kiesewetter oder für die Irren von den Grünen und von der FDP, die beiden, unsere beiden Büchsenspanner da, sind sie, wenn sie das Wort Diplomatie benutzen, eigentlich schon ein Extremist?
Nein, das ist jetzt, das ist zu einfach. Sie sind kein Extremist.
Waffen,
und das, was,
Waffen, noch mehr Waffen, wir brauchen Waffen, ja, Waffen.
Sagen
Waffen,
wir mal so,
Waffen,
was wir nicht brauchen, ist ein Label namens Diplomatie. Ah, auf einem Inhalt, der lautet, die Ukraine soll mal schön aufgeben, am besten aufhören zu atmen, am besten aufhören zu existieren. Und dann haben wir eine diplomatische Lösung.
Sie kennen Alice Restaurant, den Film, wo er dann zu dem Shrink geht, sagt so, and I told him, I want to kill, kill, kill. Und he said, yeah, I want to kill, 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 kill.
Ich möchte jetzt die Regie fragen, ob wir das wirklich drin lassen wollen.
Es bleibt alles drin, es wird alles gesendet, es bleibt alles drin. Okay, pass auf, bevor wir hier auseinanderlaufen, ganz kurz, letztes Thema. Ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich habe es am Anfang der Sendung schon gesagt und es ist wirklich wichtig. Das Miniaturwunderland in Hamburg ist Deutschlands berühmteste und beste Touristenattraktion, ist gerade gewählt worden, komplett neue News, hier ganz hot verkünden wir. Und erstens komme ich aus Hamburg. Zweitens war ich da noch nie, aber jetzt, nachdem ich das gehört habe.
Und zweitens haben Sie
gucke ich mir das an.
Dinge, die sind Miniatur.
Und drittens, und jetzt kommt es, ich bin der Meinung, die Leute, die das aufgebaut haben und die das organisieren und steuern, dafür sorgen, dass das alles, alles funktioniert, die sollten auch den Rest von Deutschland sich vornehmen. Ja. Denn unser Land hat fertig und hier funktioniert gar nichts. Ich habe einen Artikel gelesen.
Nein, hier funktioniert nichts.
Ich habe einen Artikel gelesen.
Es ist gerade das Licht ausgefallen.
Die Sanierung vom Pergamon-Museum in Berlin.
Hören Sie uns noch, liebe Zuhörer? Es ist schon wieder der Strom ausgefallen in Deutschland. Mann, es funktioniert. Ich kann diese Sätze nicht mehr hören.
Stuttgart 21, der BER in Schönefeld, der Flughafen, das Pergamon-Museum. Alles, was groß und kompliziert ist, kann Deutschland nicht mehr. Ich glaube schon, dass manche Sachen so im Kleinen funktionieren und so. Aber sowas wie das Miniaturwunderland, dass das überhaupt funktioniert in Deutschland, das ist schon ein Wunder. Deshalb heißt es auch Wunderland.
So wie Sie gesagt haben, kleine Dinge können die Deutschen noch. Miniatur ist ja, deutet ja an, dass es eher klein ist. Ich glaube, das total Interessante bzw. Relevante für die Frage, warum klappt das Miniaturwunderland im Vergleich zum restlichen Land besser?
Ja.
Weil besser weiß ich gar nicht so ganz genau, ist egal. Ich glaube, da gibt es keine Menschen. Im Miniaturwunderland gibt es keine lebendigen Menschen, außer die beiden, die das halt zusammenleimen da. Ich glaube, im Laufe von 20 Jahren oder so. Das sind übrigens Brüder, die sind sehr interessante Menschen. Das jetzt zu vergleichen, dass im Miniaturwunderland die Bahn pünktlich kommt. Was ja, ein
da Indiz- kommt sie pünktlich. Warum kommt sie dann in Deutschland? Ist eben,
weil sie aus Plastik ist.
Ja, aber das zeigt doch schon das Problem.
Wollen Sie eine ICE aus Plastik?
Gerade sind die Olympischen Spiele in Paris zu Ende gegangen. Die ganze Welt ist begeistert und voll des Lobes für die Organisation, für die Schönheit, für die Qualität dieser Spiele und so. Sie haben hier in einer Sendung neulich gesagt, Berlin muss diese Spiele machen. Sie wissen, dass wir als Deutschland und wir hier als Berliner in dieser Stadt das nicht können. Wir können es nicht. Was die Franzosen da gemacht haben, Nein. Das können die Leute hier gar nicht mehr. Und jetzt beantworten Sie mir mal die Frage, warum ist das so? Was ist mit diesem Land passiert?
Nee, wollen wir erstmal bei der Behauptung bleiben, dass Berlin Deutschland das nicht könne. Diese Behauptung bestreite ich. Sie müssten es halt nur mal versuchen.
Also Sie glauben doch, dass sie es können.
Ja, ich glaube, das könnte Deutschland. Also eine EM übrigens, kleinerer Maßstab, lange nicht so mondän und nicht so aufgeladen mit gutem Geschmack und Charme und Esprit. Aber immerhin eine Großveranstaltung, die hat schon ganz gut geklappt.
Nein, die hat nicht geklappt. Die Leute sind teilweise zu spät zum Spiel gekommen, weil die Bahn nicht gekommen ist.
Okay,
sie
Okay, manche Leute sind, ja, von, ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauern sind ein paar Tausend zu spät gekommen.
Ich rede von der Mannschaft, nicht von den Zuschauern. Ich rede von der Mannschaft. Die mussten aufs Flugzeug umsteigen, Herr Blome. Sie reden es sich schön. Das wahrscheinlich, das ist das Problem. Sie sind ein Symptom für die deutschen Probleme. Sie reden sich das schön, weil sie die Realität nicht aushalten können.
Ich sitze auch gelegentlich im ICE und der hat dann 7 Stunden Verspätung und man würde am liebsten jeden, der vorbeikommt, erwürgen. Insbesondere das Ehepaar hinten links, das die ganze Zeit mit ihrem Sohn geredet hat, dem kleinen Kind, der halt mal aufs Klo musste. Und das Gespräch hätten sie mal mit anhören sollen. Da war ich auch an der Grenze dessen zu sagen, Deutschland funktioniert hier gar nichts mehr, auch Kindererziehung nicht mehr. Naja, also Klammer zu. Ich finde, es führt zu gerade gar nichts. Aus den manifesten Schwierigkeiten, dem Investitionsstau, der Vernachlässigung bestimmter, auch nicht aller, aber doch bestimmter Teile der Infrastruktur, einen Satz zu schmieden, Deutschland hat fertig, hier geht ja nichts mehr. Denn dieser Satz ist ja nicht nur eine schöne These und das klickt dann gut, wenn man das aufschreibt und so. Sondern dieser Satz prägt, wenn er nur oft genug wiederholt wird, eine ganze Stimmung in einem ganzen Land. Und das stört mich wiederum. Also die Annahme, wir könnten Olympia gar nicht. Selbst wenn wir es wollten, könnten wir es nicht. Die finde ich defätistisch. Ich glaube, wenn wir es nur wirklich wollten, dann könnten wir es auch. Das Problem ist der Wille.
Lesen Sie den Artikel, Entschuldigung, ich mache jetzt Werbung, im Spiegel über die Sanierung des Pergamon-Museums in Berlin. Es sind 40.000 Zeichen. Es dauert ein bisschen, das zu lesen. Aber es lohnt sich wirklich, denn es ist... Sie haben nachher das Gefühl, Sie haben irgendwie so einen Buñuel-Film sich angeguckt oder das Drehbuch irgendwie so eines Dalí-Theaterstücks irgendwie verfolgt. Es ist der pure Surrealismus, allerdings dann gepaart mit ein bisschen Horror dabei. Denn am Schluss kommt raus, so ganz genau versteht niemand, warum das eigentlich viel, viel teurer wird, 30 Jahre länger dauert und irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Es kann Ihnen irgendwie keiner sagen. Und die Kollegen vom Spiegel haben ein Jahr an dem Thema recherchiert. Und am Schluss kommt als Erklärung raus, zu viele Leute fällen zu viele Entscheidungen und niemand trägt die Verantwortung. Und das ist vielleicht das deutsche Grundproblem. Zu viele Leute reden mit und zu wenig Leute tragen Verantwortung. Und offenbar wird das heute in anderen Ländern anders gemacht. Nehmen Sie das jetzt einfach mal mit nach Hause, ja, lieber Kollege Blume. Und
im Miniaturwunderland halten alle Menschen, die da sind, also die kleinen Männlein da aus Plastik, die halten alle die Klappe. Ist das nicht toll? Also ja, die Welt wäre klasse, wenn es die Menschen nicht gäbe.
Was ist, sind Sie Anarchist in Wahrheit?
Nein.
Ist ja auch ganz süß. Der Kollege Blume, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Altersanarchist. Ist mir auch sympathisch. Okay, in diesem Sinne, tschüss, bis nächste Woche.
AA stand sonst immer für anonyme Alkoholiker. Da ist Altersanarchist aber besser.
Bye, bye.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.